SRF 3.
Einsatz gegen die IS-Terroristen. Dänemark und wahrscheinlich auch Großbritannien wollen den Amerikanern bei ihrem Einsatz im Irak helfen. In Paris demonstrieren tausende Muslime. Sie distanzieren sich gegen die Gewalt der IS-Terroristen. Sepp Blatter will es nochmals wissen. Der langjährige FIFA-Präsident kandidiert erneut. Seit heute offiziell. Das Wetter bringt morgen den üblichen Morgennebel und dann viel Sonnenschein. Am Mikrofon sind Daniel Hubacher und jetzt schalten wir zuerst in die Nachrichtenredaktion. Dort ist Thomas Fuchs.
Im britischen Parlament zeichnet sich eine klare Mehrheit ab für die Beteiligung der britischen Luftwaffe am Kampf gegen die Terrormiliz IS im Irak. Premierminister David Cameron erklärte vor dem Unterhaus, die IS-Miliz sei eine erwiesene Bedrohung für das Leben von Briten. Auch Oppositionsführer Ed Miliband hat sich für eine britische Beteiligung an Luftschlägen ausgesprochen. Ein formeller Beschluss des Unterhauses wird noch heute erwartet. Auch die dänische Regierung will sich an Luftschlägen beteiligen gegen die Terrormiliz Islamische Staat in Irak. Regierungschefin Helle Thorning-Schmidt erwartet, dass das Parlament kommende Woche darüber abstimmt, wie sie Medien gegenüber erklärte. Ein Einsatz über syrischem Gebiet stehe nicht zur Diskussion. Nach der Enthauptung eines Franzosen in Algerien demonstrieren in mehreren französischen Großstädten tausende Muslime. Sie wehren sich gegen Aussagen des IS, der blutige Kampf gegen Ungläubige geschehe im Namen des Islam. Der Islam fordere alle Gläubigen auf, das Leben anderer zu respektieren, sagte etwa der Vorsteher der großen Moschee in Paris. Im Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine hat die EU eine mögliche Lösung bekannt gegeben. Laut dem Energiekommissar der Europäischen Union, Günther Oettinger, hätten sich Vertreter beider Länder provisorisch geeinigt. Demnach überweist Kiew bis Ende Jahr 3,1 Milliarden Dollar an Russland. Im Gegenzug erhält die Ukraine genügend Gas, um den Winter schadlos zu überstehen. Der Freiburger CVP-Ständerat Urs Schwaller tritt bei den Wahlen in gut einem Jahr nicht mehr an. Der 61-Jährige sitzt seit 2003 im Ständerat. Während rund 9 Jahren präsidierte er die Bundeshausfraktion der CVP. Es bleibt unklar, ob es bei der Vergabe der Fußballweltmeisterschaften 2018 und 2020 nach Katar und Russland zu Korruption gekommen ist. Die FIFA will den entsprechenden Bericht der Ethikkommission nicht veröffentlichen. Außerdem gab FIFA-Chef Blatter offiziell bekannt, er werde für eine 5. Amtszeit kandidieren. Blatters Wahl gilt als sicher. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.785 Punkten plus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,4%. Der Euro wird zu 1.20.69 gehandelt, der Dollar zu 95,06.
Info 3 Abend.
Im amerikanischen Einsatz gegen die IS-Terroristen in Irak sind nun also auch die Dänen und bald die Briten an Bord. In Syrien fliegen die Amerikaner vorläufig zusammen mit arabischen Partnern. Die Provinzstadt Raqqa im Nordosten Syriens war die erste Stadt, die den Bombenhagel der Amerikaner zu spüren bekam. Raqqa wurde als Ziel ausgewählt, weil die Stadt als Hochburg der Dschihad-Kämpfe gilt. Tausende Bewohner sind wegen den Angriffen geflohen, auch Mohammed. Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann hat ihn in Beirut im benachbarten Libanon getroffen.
Natürlich sei er für die amerikanischen Luftangriffe, sagt Mohammed, der junge Aktivist aus Raqqa, der uns bittet, seinen wirklichen Namen und seinen Beruf zu verschweigen. Denn die Fanatiker des sogenannten Islamischen Staats sind nicht besiegt und sie töten ihre Gegner skrupellos und deren Familien. Die internationalen Dschihadisten hätten die syrische Revolution völlig pervertiert, sagt Mohammed. Doch wird von den Luftangriffen der Amerikaner nicht vor allem das Regime Assad in Damaskus profitieren? Durchaus denkbar, sagt der Aktivist. Und viele in Raqqa befürchteten Rachzüge der Assad-Truppen für diesen Fall. Das Gespräch mit Mohammed spiegelt die ganze Ratlosigkeit, in die eine Generation von jungen Anti-Assad-Aktivisten gefallen ist. Es ging ihnen um politischen Freiraum in Syrien, um ökonomische Perspektiven auch. Mehr als 3 Jahre ist das her. Enorme Zerstörung und die Zerrüttung des ganzen Landes liegen dazwischen. Raqqa, die Provinzhauptstadt am Euphrat, schloss sich schnell dem Aufstand gegen das Regime in Damaskus an. Doch bald rivalisierten Al-Qaida-Kämpfer, Warlords und kriminelle Banden um die Kontrolle der Stadt, finanziert über dunkle Kanäle aus dem Ausland, während Assads Armee die Stadt aus der Luft bombardierte. Als die Scharia-Fanatiker des sogenannten Islamischen Staats kamen und sich nach 2 Jahren Krieg in Raqqa einnisteten, atmeten manche zunächst auf, sagt Mohammed. Denn die Extremisten brachten lange Regelwerke mit, begannen eine Verwaltung aufzubauen, verdrängten die Rivalen und versprachen, das Chaos zu beenden. Doch zu welchem Preis? Frauen sollten nicht ohne männliche Begleitung aus dem Haus und auch dann nur, wenn sie ganz verhüllt sind. Die Geschäfte müssen zur Gebetsstunde schließen, Rauchen ist unerwünscht, Alkohol ist streng verboten. Andersgläubige werden erpresst oder ermordet, Kritiker drakonisch bestraft. Manchen schlagen die Dschihadisten in öffentlichen Hinrichtungen die Köpfe ab. Vor den amerikanischen Luftangriffen sind nicht nur viele Einheimische geflohen, auch die Dschihadisten haben sich in Deckung gebracht, sagt der Aktivist aus Raqqa. Wenn die Amerikaner nun die Hauptsitze von IS bombardieren, treffen sie leere Gebäude. Wirkungsvoller seien gewiss die Schläge auf Ölraffinerien, alles, was die Geldquellen der Terrormiliz treffe oder deren Nachschubrouten kappe, glaubt Mohammed.
Sagt Philipp Scholkmann, er hat den syrischen Aktivisten Mohammed im Libanon getroffen.
Info 3 Abend.
Wie könnte man sich möglichst unattraktiv für die sozial Schwächsten geben? Diesen Wettbewerb liefern sich zurzeit diverse Kantone und Gemeinden, das Ziel weniger Sozialhilfeausgaben. Im Kanton St. Gallen haben einige Gemeinden die Sozialhilfe bereits gekürzt. Andere fürchten, zum Auffangbecken für Sozialfälle zu werden. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
St. Margrethen im St. Galler Rheintal. 5.600 Einwohner leben hier, 130 davon beziehen Sozialhilfe und belasten die Gemeindekasse immer stärker. Um ganze 40% sind die Kosten im letzten Jahr gestiegen.
Da wollen wir jetzt Gegensteuer geben, das sind wir auch dem Steuerzahler, vor allem dem Mittelstand, schuldig,
sagt Gemeindepräsident Reto Friedauer. St. Margrethen kürzt seinen Sozialhilfeempfängern deshalb ab Oktober den Grundbedarf. Um 7,5% senkt St. Margrethen den Ansatz, den die St. Gallische Konferenz der Sozialhilfe empfiehlt. Das ist der Verband der Gemeinden. St. Margrethen steht nicht alleine da. Vor knapp 10 Jahren kürzte beispielsweise bereits Rorschach die Sozialhilfe. Weil das alleine aber nicht den gewünschten Effekt hatte, legt Stadtpräsident und SVP-Nationalrat Thomas Müller nun nach. Seine Stadt soll auf Sozialhilfeempfänger noch abschreckender wirken.
Wir haben in Rorschach weit überdurchschnittlich viele billige Wohnungen, zum Teil 4-Zimmer-Wohnungen für 800 Franken, die allerdings auch sehr alt sind und die eben genau diese Leute anziehen, die uns dann viel Geld kosten in der Sozialhilfe.
Preisgünstige Wohnungen sollen deshalb abgerissen und neue, teure Wohnungen gebaut werden. Das Signal ist klar. Sozialhilfeempfänger sollen erst gar nicht auf die Idee kommen, sich in Rorschach niederzulassen. Dieses Vorgehen sorgt im benachbarten St. Gallen für Unmut. Der zuständige St. Galler Stadtrat Nino Cozio.
Wenn man das mit Ausgrenzungen macht, dann finde ich das einfach gesamtgesellschaftlich nicht gut. Niemand will Sozialhilfe kosten. Auch wir wollen das nicht, aber wir wissen, dass ein Teil der Gesellschaft einfach Schwierigkeiten hat.
Falls die Gemeinden einen größeren Handlungsspielraum erhalten und die Sozialhilfe nach Belieben kürzen, befürchtet CVP-Mann Cozio einen Negativwettbewerb unter den Gemeinden.
Wenn Sozialhilfebezügerinnen und Bezüger in ihren Existenzen, die sowieso karg sind, noch gekürzt werden, dann haben sie Veranlassung auszuziehen in eine andere Gemeinde. Und damit besteht eben die Gefahr, dass sich einzelne Gemeinden die Sozialkosten tief halten und andere dafür den Preis zahlen.
Der St. Galler Stadt- und Kantonsrat Nino Cozio will deshalb, dass die Kantonsregierung die Höhe der Sozialhilfe in Zukunft verbindlich vorgibt.
Info 3 Abend.
Eine Woche lang war der frisch renovierte Saal der UNO-Generalversammlung der Brennpunkt der Weltpolitik. Und brennend waren die Fragen, die diskutiert wurden. Auffallend viel war von Krieg die Rede und auffallend uneinig, um nicht zu sagen zerstritten, waren die 120 in New York versammelten Staats- und Regierungschefs. Wie muss man das deuten? Ist die UNO nur noch ein zerstrittener Haufen und demzufolge ein schwaches Gremium? Fredrik Steiger hat den Debatten eine Woche lang zugehört. Hier sein Kommentar.
Die Vereinten Nationen sind eigentlich keine Organisation, sie sind ein Etikettenschwindel. Weder sind die Staaten der Welt vereint noch geeint. Das zeigte sich soeben eine volle Woche lang am UNO-Hauptsitz. Von der Rückkehr des Krieges ist auf einmal wieder die Rede. Schlechte Zeiten für eine Weltorganisation, die Frieden stiften will, wenn man sie bloß ließe. Es war eine Illusion zu glauben, die Welt, die Länder, alle Menschen strebten nach Frieden. Jeder sieht die Ohnmacht der UNO angesichts der Annexion der Krim, der russischen Übergriffe auf die Ostukraine. Die über 100.000 Toten in Syrien wiederum, der Bombenkrieg gegen den sogenannten Islamischen Staat, haben viel damit zu tun, dass der UNO-Sicherheitsrat versagt hat. Alle sehen die Spannungen wachsen rund um die ostasiatischen Meere, weil China eine Streitschlichtung auf der Basis von UNO-Abkommen verweigert und in Palästina keine Lösung weit und breit. Die UNO ist kein Idealbild der Welt, sie ist deren Spiegelbild. Und der Spiegel zeigt gelegentlich eine hässliche Fratze, das Gesicht unserer Welt. Doch all das ist kein Grund, die UNO zu verhöhnen, es müsste Anlass sein, sie zu stärken. Zumal die mancherorts gelähmte UNO andernorts gefragt ist wie nie zuvor. Es gibt immer mehr UNO-Blauhelme mit immer robusteren Mandaten. Als humanitäre Helferin wird die UNO immer wichtiger und immer besser. Und gerade diese Tage zeigte sich in New York, die UNO stärkte zumindest ein bisschen die Rechte und Rolle der Urvölker. Und nach dem UNO-Klimagipfel glauben viele Teilnehmer, dass nächstes Jahr in Paris doch noch ein Klimaabkommen möglich ist. Verzögert zwar sind Weltbank, Weltgesundheitsorganisation und andere UNO-Behörden inzwischen voll mobilisiert gegen Ebola. Und der UNO-Sicherheitsrat beschloss, mit den Stimmen Russlands und Chinas gegen Dschihadisten vorzugehen. Das alles ist nicht nichts. Die Vereinten Nationen sind keine Weltregierung, aber sie sind eine Plattform für Dialog und Verhandlungen. Oft gibt es keine andere. Zwar ist die UNO nicht allzu erfolgreich, wenn es gilt, Kriege zu verhindern oder zu beenden, aber sie ist mittlerweile ganz gut darin, die Trümmer zu beseitigen. In Gaza, in Afghanistan und anderswo ginge es den Menschen ohne die UNO ungleich schlechter. Der Satz, wenn es die UNO nicht schon gäbe, müsste man sie erfinden, ist abgedroschen. Falsch ist er deswegen nicht. Angesichts der aktuellen und gefährlichen weltpolitischen Spannungen gilt er erst recht.
Das war Info 3 am Freitagabend. Morgen Punkt 12 gibt es die nächste Ausgabe. Online sind wir unter srf.ch/news. Im Studio heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.